Hier ist gesagt gemeint, unsere wöchentliche Kommunikationsanalyse. Willkommen, ich bin Thomas Fleischmann und ich freue mich gemeinsam mit unseren Experten gleich auf genau diese Themen. Völlig losgelöst, das DFB-Team hat vor der Heim-EM endlich wieder Euphorie entfacht und die Fans diskutieren weniger über sportliche Probleme als über einen echten Klassiker, den 80er-Hit Major Tom. Der andere Klassiker heißt Bayern gegen Dortmund, ist live bei Sky zu sehen und dieses Mal gefühlt ein Klassiker light, aber trotzdem immer noch reich an Emotionen bei denen, die ihn unbedingt gewinnen müssen.
Ich wollte die Länderspielpause dazu nutzen, um die Saison zu analysieren und eine Entscheidung über meine Zukunft zu fällen. Letzte Woche hatte ich ein wirklich gutes Gespräch mit Simon und Fernando und teilte ihnen meine Entscheidung mit, dass ich weitermache als Trainer von Bayer Leverkusen.
Und das die Nachricht aus der Bundesliga von heute. Xabi Alonso verkündet also, dass er in Leverkusen bleiben wird. Und da gehen wir direkt rein in die Diskussion mit unserem Kommunikationsexperten Michael Kramer. Diesmal live aus dem südchinesischen Meer. Wow, also das hat man auch noch nicht. Was steht nach der Sendung an?
Feierabend und
Fußball. Okay, dann ziehen wir schnell durch und natürlich wie immer mit dabei auch unser Sky-Reporter Uli Köhler. Schön, dass ihr wieder die Runde macht. Uli, Alonso weiter in Leverkusen, darüber müssen wir sprechen. Leverkusen, nicht Liverpool, nicht Bayern zur neuen Saison oder was da sonst noch gerüchteweise unterwegs war. Was löst das aus deiner Sicht?
Also für mich ist es natürlich ein absoluter Hammer, aber es kommt nicht überraschend. Es ist ein Hammer, dass er es jetzt schon verkündet. Ich habe gedacht, es dauert noch ein bisschen, aber es war abzusehen. Wer die Karriere von Xabi Alonso verfolgt, weiß, er hat einen ganz genauen Plan. Und dieser Plan soll jetzt in Leverkusen Teil 1 erstmal abgeschlossen werden. Das heißt, er hat sich ja da langsam seine Vereine gesucht, wo er was macht. Den Erfolg, den er jetzt hat, wahrscheinlich deutscher Meister, dann will er auch sehen, wie funktioniert das dann in der Champions League? Was kann ich da noch lernen? Geht diese Erfolgswelle weiter? Und da ist Leverkusen ein perfektes Pflaster. Die haben Geld noch ein bisschen zu investieren, werden ihm jeden Wunsch nicht nur von den Augen ablesen, um eine erfolgreiche Champions League-Saison zu machen. Und dann stehen ihm ja sowieso immer alle offen.
Also klares Indiz, das jetzt zu diesem Zeitpunkt zu verkünden, hätte Team Kramer das so abgenickt?
Absolut, er hat ja eine klare Botschaft. Wenn die so ausfällt, wie sie jetzt ausfällt, dann kann er das jetzt auch verkünden. Leverkusen, denke ich, kann jetzt in Ruhe deutscher Meister werden. Und das Ganze ist übrigens, finde ich, eine Niederlage für die Bayern. Denn die haben doch in den letzten Wochen sehr deutlich den Eindruck erweckt, dass sie ihn haben wollen. Sie haben dem auch nicht widersprochen öffentlich. Und die kleine mediale Offensive von Hoeneß und Eberl in den letzten 24, 48 Stunden hat es schon so ein bisschen angedeutet, dass sie hier vorbauen wollen. Sie werden ihn nicht bekommen. Und jetzt müssen sie der Öffentlichkeit erklären, dass die Bayern plötzlich nicht mehr alles kriegen, was sie gerne hätten. Das ist auch ein Stück weit eine neue Situation.
Ja, aber ich glaube, diese Interpretation, die Bayern kriegen nicht, was sie wollen, stimmt natürlich unterm Strich. Aber letztlich ist es die Entscheidung von Alonso, dass der nicht zu Bayern will, sondern erstmal Leverkusen weitermachen will und dann möglicherweise irgendwann mal zu Bayern kommen will, wenn nicht die anderen alle Wahnsinnigen jetzt dann sich überbieten, was Ende nächsten Jahres der Fall sein wird. Aber schwierige Situation auf jeden Fall. Aber Chapeau vor Xabi Alonso, der wirklich völlig unaufgeregt seine Linie, aber dermaßen eiskalt durchzieht. Chapeau.
Das ist richtig beeindruckend. Und ich glaube, es bleibt wild um Xabi Alonso. Die Gerüchte werden sicherlich auch nächstes Jahr weitergehen, wo er irgendwann landen wird. Ja, Michael?
Ja, trotzdem ist es natürlich so, dass es jetzt ein Zeichen gewesen wäre. Nehmen wir an, Leverkusen wird tatsächlich Meister und die Bayern klauen ihnen den Trainer. Das wäre so das gewesen, was wir noch aus den 80er, 90er Jahren kennen, dass die Bayern bei den Gegnern immer die Besten wegholen. Das funktioniert jetzt so leicht nicht mehr, sondern da ist ein Selbstbewusstsein entstanden nach dem Motto, muss ich unbedingt nach München oder werde ich in Leverkusen nicht genauso meinen nächsten Schritt machen? Das, finde ich, ist schon etwas Neues. Und die Tatsache, dass Uli Hoeneß sich in den letzten Tagen ja schon mal in diese Richtung geäußert hat. Das war schon ein bisschen so zu interpretieren, hier wird vorgebaut, hier wird dafür gesorgt, dass sie am Ende nicht so als die ja, stehen gelassene Braut rüberkommen, sondern dass sie das Ganze erklären. Ja, also ich sage es ganz vorsichtig. Hier sehen wir es ja auch. Also das sind so Dinge, die haben schon darauf hingedeutet, das wird nichts.
Also das hätte natürlich in beide Richtungen laufen können. Kriegt Max Eberl Alonso wirklich, dann hätten wir ihn dementsprechend abfeiern können nach den Worten von Uli Hoeneß. Genau. Der sagt, sehr schwierig, um nicht zu sagen wahrscheinlich unmöglich. Also das natürlich vor der Entscheidung beim Bayerischen Rundfunk geäußert. Und eben für den jetzigen Fall, dass Eberl Alonso nicht kriegt, ist die Welt nicht zusammengebrochen, Michael.
Exakt, genau so ist es. Und dass Hoeneß im Prinzip hier seine Absolution gibt. Ja, er sagt, es ist in Ordnung, mehr oder weniger, wenn der jetzt nicht kommt. Es gibt übergeordnete Gründe, auf die haben wir gar keinen Einfluss. Das ist im Prinzip der Freispruch für Max Eberl, der neu da ist, mit dem riesige Erwartungen verknüpft sind und der jetzt den großen Wunschtrainer nicht bekommt. Also diese ganze Geschichte Hoeneß interpretiere ich. Das ist die schützende Hand über den neuen Sportvorstand, damit der unbeschadet durch diese Sache durchkommt.
Also kein Kratzer für Max Eberl. Uli, die Bayern sind trotzdem gefordert bei der Trainersuche. Da müssen dann Alternativen her. Wie sieht's aus mit Nagelsmann? Wie sieht's aus mit Rangnick? Das wird ja auch eine riesen Moderationsgeschichte jetzt. Ja?
Also da kommt jetzt richtig Fahrt rein. Also ich kann mir zwei Personen nicht vorstellen. De Zerbi ist zwar heiß in der Diskussion, aber
aus Brighton?
Kommt von Brighton & Hove, aber sein Englisch ist nur sehr überschaubar, sein Italienisch perfekt und sein Deutsch nicht vorhanden. Also klar, heutzutage ist alles international, aber der Trainer muss auch ein bisschen international sein. Ob die Bayern dieses Risiko eingehen mit diesem Mann, der anscheinend sehr viel kann, aber bisher nur bei Brighton & Hove das gemacht hat, das ist kein nur mit Stars gespickter Verein. Schwierig. Dann Ralf Rangnick, den halte ich für eine Riesennummer, allerdings mit den Bayern vielleicht schwer kompatibel, weil dann gibt es noch ein Alpha-Tier, der ein großer Sturkopf sein kann. Auch schwierig. Und Nagelsmann können wir ja dann auch gleich machen. Das wäre die ideale Lösung. Aber wie man weiß, und das war auch schon, als er noch in München versucht hat, die Mannschaft in Schwung zu bringen, das ist kein Lieblingskandidat von Karl-Heinz Rummenigge.
Also aktuell bei Sky Sport News, Sie sehen unser großes, exklusives Interview mit Max Eberl zum ersten Mal in der neuen Rolle als Sportvorstand beim FC Bayern. Uli, wir kennen dieses Interview. Wie hat er sich verkauft? Und vor allem, nimmst du ihm da auch wirklich ab, dass das mit der Trainergeschichte noch nicht safe ist, dass da wirklich noch kein Kandidat konkret geworden ist?
Da bin ich ganz sicher, weil man hat ja natürlich auch gewartet. Gut, halt mit Alonso weiß man's, aber mit den anderen hat man es auch noch nicht ausmachen können. Also Max hat mir persönlich auch gesagt, da sind nicht nur drei oder vier am Zettel, da sind mehr am Zettel. Das ist jetzt, sagen wir mal, 10 Tage her. Da werden sicher ein paar rausgefallen sein in der Zwischenzeit. Aber jetzt heißt es für Bayern, den richtigen Mann zu finden. Und das ist ja in der Bayern-Landschaft sowieso schon historisch sehr, sehr schwierig.
Michael, du hast sicherlich die Aussagen gelesen von Max Eberl. Kannst du da irgendeine kommunikationstechnische Strategie erkennen? Hilft diese Art und Weise auch den Bayern da in der Außendarstellung wieder so ein bisschen prägnanter und präziser und kommunikativer zu werden?
Ich finde, man merkt im Interview an, wie sehr er in dieser Transformationsphase gerade ist. Ich finde, er war ziemlich in der Defensive in der Trainerphase. Da hat Sky gut nachgesetzt, immer wieder auf das Thema Trainer, Trainer, Trainer. Da ist er nicht in Erklärungsnot geraten, aber war durchaus in der Defensive angesichts dieser Entwicklung. Und auch was Spieler angeht, Vertragsverlängerungen, Sané, Musiala war er sehr klar. Das war vollkommen klar.
Auch also er soll das Gesicht des FC Bayern werden, hat er gesagt, ja?
Sehr richtig und unverkäuflich im Prinzip. Mhm. Ja, wenn man dann seine Aussagen zu Kimmich, Goretzka und Sané hört, da ist der Begriff unverkäuflich nicht gefallen. Da ist wieder viel Interpretationsspielraum. Ja? Er hat nichts Schlechtes über die Spieler gesagt, sondern hat betont, das sind Spieler des FC Bayern, die wollen wissen, wer Trainer ist. Aber da merkst du natürlich, da ist vieles ist da noch im Fluss, da ist noch vieles nicht 100% sicher, was auch im April wahrscheinlich oder Anfang April noch kein Problem ist. Aber du merkst natürlich, es ist diese Umbruchphase irgendwo. Wer jetzt erwartet hat, dass jetzt Max Eberl sagt, hier geht's die nächsten 2 Jahre lang und hier so klar ist die Richtung, der wurde enttäuscht. Aber das war auch ehrlich gesagt nicht zu erwarten zum jetzigen Zeitpunkt.
also noch so eine Art Findungsphase, Uli, so viel Unverkäufliche wird es nicht geben. Beim FC Bayern Musiala und Neuer und dann müssen wir schon ein paar weitere noch aufzählen. Aber Musiala soll natürlich das Gesicht der Zukunft werden. Wird Max Eberl, Uli, das Gesicht der Bayern, damit da mal wieder die Struktur reinkommt, die auch wirklich Bayern-like ist, dieses Mir ist an mir auch nach außen und nicht so zersplittet, wie wir es schon erlebt haben?
Wenn der FC Bayern, und das wollen sie ja alle, ja, Uli Hoeneß ganz zuvorderst, auch diese Legacy, dieses Vermächtnis so weiterführen will, wie der FC Bayern aufgetreten ist, als der etwas andere, eher nahbarere Club, der sich abhebt von den anderen Investorenclubs, wo irgendwelche Chinesen bestimmen, wer was macht. Und egal, ob das AC Milan, Inter Mailand oder ein paar spanische Clubs sind, dann muss das Max Eberl sein. Ist der einzige Kandidat, der das im Moment verkörpern kann. Und ich glaube, er kann das auch schaffen, diese großen Fußstapfen, weil er anders ist wie Uli Hoeneß, ein bisschen kommunikativer, nicht so der Don, der über allem sitzt. Das wird möglicherweise noch kommen. Denn der Don, der über allem sitzt, ist immer noch Uli Hoeneß, wie man sieht, auch in der Kommunikation der letzten Tage.
Ja, in der Tat. Er hat da wieder sich eingemischt quasi und hat auch wahrscheinlich was gewusst, was wir erst einen Tag später erfahren haben, Michael.
Ja, aber genau das kann nach wie vor ein großes Problem werden. Uli Hoeneß hat sich hier jetzt wieder geäußert vor Max Eberl. Mhm. Wenn ich das Interview Eberl bei Sky nochmal mir ansehe, dann war der nicht super glücklich. Der Uli kann da sagen, was er will, aber wir müssen letztlich das dann ja regeln und so weiter. Wenn die Bayern wollen, dass Max Eberl die Stimme und das Gesicht des Clubs wird, dann müssen sie ihm den Raum geben. Und das geht in erster Linie an die altvorderen Rummenigge und Hoeneß. Die müssen ihn dann machen lassen, auch kommunikativ. Wir freuen uns immer über Uli Hoeneß Aussagen und Interviews. Keiner mehr als ich. Ja, ich liebe das, ja, ganz großartig. Aber er tut Max Eberl damit keinen Gefallen, weil es immer so wirkt. Der Alte ist noch da und Max Eberl ist einer von seinen Gnaden. Ja, er lässt ihn machen. Ja.
Michael,
und
du kannst.
Das ist auf Dauer nicht die richtige Geschichte.
Michael, du kannst dir sicher sein, dass beim FC Bayern, als sie gehört haben, was Uli gesagt hat, sind sie wieder in sich zusammengebrochen.
Das hörst du bei Max Eberl auch zwischen den Zeilen sehr schön raus. Ich kann nur noch mal empfehlen, genau diesen Part sich anzusehen. Das ist sehr lustig.
Also Interview geführt von Florian Plettenberg, auch zwischen den Zeilen viele ganz spannende Sachen. Ja. Und ihr könnt das, glaube ich, an der Stelle noch mehr als ich bestätigen. Wie oft haben wir aus diesem Studio heraus auch schon Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge zur Zurückhaltung aufgerufen. Es ist nie passiert und es wird vielleicht auch in Zukunft nicht passieren. Hören wir mal bei Max Eberl rein. Er scheut sich auf jeden Fall nicht, das zu sagen, was viele Fans draußen nicht mehr so teilen. Also diese Aussage zum Beispiel bei Florian Plettenberg zum Thema Meisterschaft.
Wir möchten, wenn es noch eine Schwäche gäbe bei Leverkusen, dann wollen wir da sein. Wir wollen uns in eine gute Form bringen für die wichtigen Spiele gegen Arsenal, die dann anstehen. Für Borussia Dortmund geht es um Champions League gegen Leipzig, wenn dieser fünfte Platz nicht dann doch für die Bundesliga zuteil wird. Also es geht für beide Vereine schon um sehr viel. Diesmal nicht um Meisterschaft. Das ist ja das, was in Bundesliga in Deutschland oft gefordert wurde. Hey, ist doch schön, wenn mehr Vereine eine Rolle spielen. Jetzt ist es dieses Jahr mal so. Stuttgart spielt eine Rolle, Bayer Leverkusen spielt eine Rolle und trotzdem bleibt das Spiel Bayern-Dortmund, glaube ich, elektrisierend.
Glauben Sie noch an die Meisterschaft?
Ja, wenn ich das nicht tun würde, dann wäre ich fehl am Platz. Natürlich sind es 10 Punkte, natürlich sind es 8 Spiele, aber Leverkusen hat noch kein Spiel verloren. Alle sagen, irgendwann werden sie. Keiner weiß, ob es passiert. Aber wenn es passiert, dann muss man auch damit neu umgehen. Und wie gesagt, wir können nur unseren Part tun. Das ist den Druck hochhalten. Und das heißt eben Spiele gewinnen.
Bayern gegen Dortmund und Leverkusen gegen Hoffenheim. Das ist der neue Bundesligaspieltag hier bei Sky zu sehen. Also ist es Standard, Uli, bei den Bayern, dass er das so sagen muss, auch wenn die Realität andere Worte wählt mit diesen 10 Punkten Rückstand?
Naja, er ist ja auch Leistungssportler und du gibst nie auf. Also selbst wenn du beim 10.000 Meter Lauf ganz hinten bist, versuchst du dich noch ranzukämpfen und du versuchst dich nicht ranzukämpfen, um 15. zu werden statt 14. Nein, weil du ganz vorne irgendwie aufs Treppchen kommen willst und genau so ist es beim FC Bayern und dass diese Wahrscheinlichkeitsrechnung wahrscheinlich bei 1% liegt, ist auch Max Eberl klar. Also Träumer ist er nicht. Aber das muss er natürlich verkünden, auch um die Jungs weiter in Schwung zu halten, außer die, die wegen der Verträge sowieso mehr laufen müssen als sonst, wie Gnabry, wie Leroy Sané und der eine oder andere noch, Davies zum Beispiel.
Ja, Spannung hochhalten, Michael, wahrscheinlich auch, weil ja zwei wichtige K.O.-Spiele in der Champions League anstehen. Das Viertelfinale gegen Arsenal. Also das willst du ja auch nicht einfach so mit ein bisschen Spannungsabfall bewältigen müssen. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum er wirklich noch so deutlich von der Meisterschaft spricht?
Thomas, man stelle sich vor, der Sportvorstand des FC Bayern würde jetzt sagen, ich glaube nicht mehr dran. Was wäre das für ein Signal? Dann wäre es vorbei. Dann würden alle Vereine würden sagen, Leute, wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Wir reden immer vom Bayern gehen, mir san mir und so weiter. Die haben nicht wenige Meisterschaften erst am 34. Spieltag, so ab der 75., 80. Minute entschieden. Dass er jetzt selber wahrscheinlich sein Haus und seinen Hof nicht drauf wettet. Ich glaube, daran dürfen wir auch ausgehen. Aber abschreiben geht auf gar keinen Fall. Er ist da Vorbild. Er ist letztlich der Sportchef und muss das Ganze entsprechend auch vorleben bis zur letzten Sekunde und darüber hinaus.
Genau, da langt aus Kurzzeitgedächtnis zum letzten Jahr.
Und dann sind wir natürlich auch gemeinsam gespannt, welche Trainerentscheidung er fällen wird für die Ära nach Thomas Tuchel und was für Tuchel und auch all die anderen Trainer in München gilt und gelten wird. Der Klassiker sollte ernst genommen werden, Samstag wieder live bei Sky. Uli, wird es emotional ein anderer Klassiker, weil nicht 1-2, 2-1, weil kein absolutes Spitzenspiel ganz oben an der Tabelle drin steckt?
Ja, wird trotzdem ein gutes Spiel werden. Warum? Weil die beiden einfach, das hat sich gesetzt, der Klassiker ist da, das ist Bayern gegen Dortmund. Da geht es nicht um 1-2, da geht es um den ewigen Kampf, wer ist die Nummer 1 in Deutschland? Da sind die Bayern noch ein bisschen weiter vorn, sowohl was die Kommunikation angeht und vor allem was den Tabellenstand angeht. Und für die ist das immer was ganz Besonderes. Also ich erinnere an die Hinrunde, wo alle gesagt haben, Bayern am Boden, die waren schlecht drauf, ja. Und dann gab es die 4-0 Klatsche mit einem Mittelfeld, das noch nie so zusammengespielt hat. Und die Dortmunder waren wieder mal in der Defensive.
Ja. 10 Jahre ist der BVB ohne Bundesliga-Sieg in München. 10 Jahre. Deswegen hat Edin Terzic eine sehr einfache Begründung, warum es diesmal wirklich klappt.
Ja, weil es Zeit wird. Es wird einfach Zeit. Es gab besonders jetzt letztes Jahr, also jedes Spiel hat ja seine eigene Geschichte und jetzt, wir können natürlich jetzt zurückgehen und wir können jetzt sagen, der letzte Sieg in München, glaube ich, in der Bundesliga war 2014. Ja, das ist Teil der Wahrheit, aber jedes einzelne Spiel hat ja seine Geschichte gehabt. Wir wissen, dass es nicht leicht ist gegen die Bayern. Wir wissen, dass sie auch besonders gegen uns meistens ihr bestes Gesicht zeigen. Es soll uns gelingen, dass wir sehr mutig auftreten. Es soll aber auch dazu führen, dass wir sehr fleißig sind, wenn der Mut mal nicht belohnt wird, dass wir dann trotzdem fleißig bleiben. Wir wissen aber auch, dass wir eine große Effektivität brauchen, um in München was mitzunehmen. Wir wissen aber auch natürlich, dass du dafür eine große Widerstandsfähigkeit mitbringen musst. Und am Ende brauchen wir auch ein bisschen Glück.
Also, man muss, also entschuldige, wenn ich das höre, Und hast du da die man hat ja die Werbetafel dahinter gesehen, diesen Aufsteller, da sind ja so einzelne Kästchen immer überall und da war in jedem ein Stehsatz drinnen, aus der sogenannten Stehsatzfraktion, was muss ich sagen, Katastrophe, also ich weiß nicht, Michael, ich bin nicht der Experte, ich bin in dem Fall nur der Fußballreporter, der sich das anhört und denkt, oh bitte, irgendwas Neues.
Ja, Michael, ich werf dir gleich Sachen, ja, also wenn Glück unbedingt gebraucht wird und wenn es die Zeit richten soll, dann klingelt bei mir auch so ein bisschen Ratlosigkeit mit durch.
Wie das ist wie Lottospiel, weil ab und zu kommt schon mal die Zahl, die richtige.
Ja, es hat zwei Aspekte. Erstmal können Pressekonferenzen wirklich quälend sein für alle Beteiligten, für den, der da oben sitzt und für die, die da unten sitzen. Aber ganz ehrlich, es zieht sich bei Edin Terzic auch so ein bisschen durch. Es ist auch so ein bisschen die Ausstrahlung, die er in den letzten Wochen und Monaten hat, der ja auch heftig kritisiert wird. Man siehe sich die Ergebnisse der Mannschaft in dieser Saison an. Wo sind die Fortschritte? Wo geht's nach vorne und so weiter? Und so ein bisschen symptomatisch ist diese Pressekonferenz, die ich sehr als sehr unglücklich empfinde. Es ist genau so, wenn ich sage, ja, irgendwann müssen wir ja mal gewinnen. Also wenn das die Aussage ist, dann wird es natürlich dünn und lässt einiges befürchten für das Spiel in München. Das ist genau der Unterschied zu Max Eberl eben. ja, der sagt, wir haben zwar 10 Punkte zurück, die haben noch nie verloren, aber ich glaube noch dran. Und jetzt zu sagen, naja, irgendwann fällt uns auch mal ein Stein auf den Kopf, dann trifft es uns auch mal, das kann ja nicht wahr sein. Also das ist der Unterschied.
Sagt viel aus. Ich finde die Aussage, schon okay, aber dann musst du im Prinzip Tabellenletzter sein, abgeschlagen mit 10 Punkten und nicht Borussia Dortmund heißen und um die Champions League kämpfen. Also dann passt für mich nicht zusammen, ne?
Ja. Eben. Und das kann, also von einem Dortmund-Trainer kann das so nicht kommen. Das geht schlichtweg nicht. Aber er hat natürlich auch gelernt, dass sie in der Vergangenheit oftmals vollmundig was angekündigt haben. Und dann gab es in München, um in Ullis Lieblingsbild zu bleiben, auf die Mütze. Aber dennoch, ich finde, in dieser Phase der Saison musst du jetzt doch wirklich Al-Ali, da muss es doch nach vorne gehen. Und du musst die Mannschaft mitreißen und.
Und es gibt
ganz schwierig.
Aber es gibt ja auch ein paar.
So ein bisschen ins Bild der Dortmunder.
Ja, und es gibt ja auch Argumente. Also die haben schon mal eine Dreierkette hinten, die völlig ausgeruht ist, weil sie nicht bei der Nationalmannschaft war. Und das allen zeigen wollen, dass sie in die Nationalmannschaft unbedingt zurück wollen. Vielleicht noch bis zur Europameisterschaft. All diese Dinge müssen doch Argumente sein.
Das ist das Stichwort. Mehr zum Klassiker dann gleich natürlich noch in der Primetime hier bei Sky Sport News. Aber wir sind beim Thema Nationalmannschaft angekommen. Danke fürs Stichwort, Uli. 2 Spiele gegen 2 Top-Nationen. 2 Siege. Uli, hat dich die Euphorie auch so ein paar Zentimeter nach oben befördert in dieser Woche?
Nein, ich war ja sowieso, ich bin ja jeder Berufsoptimist, der immer verlacht wird hier in der Redaktion als realitätsfremd. Nein, ich habe immer an diese Truppe geglaubt und die Euphorie hat mich auch mitgenommen. Ich war bei diesem Spiel jetzt, ich war in Frankfurt beim Niederlandespiel, das ja nicht so gut lief wie das Spiel gegen Frankreich.
Ja, Rückstand erstmal, ja.
Ja, Rückstand, aber auch da hat sich gezeigt, dass die Truppe auch anders gefestigt ist. Und das hat mir noch mal Mut gemacht. Und das habe ich gesehen. Die Jungs wollen auch. Die wollten auch zum Schluss dieses Tor noch haben. Und 1:1 wäre rein medial okay. Diesmal nur 1:1, aber wäre auch okay gewesen. Nein, sie wollten aber den Sieg. Und das fand ich herausragend. Und das war auch, wie sie auch mit dem Publikum kommuniziert haben. Also, wenn ich da sehe, Hendricks, der reinkam, plötzlich an der Ecke, die Leute noch mal mit hochgenommen hat. Und das war nicht so ein Hochnehmen. Es ist ja oft Alibi. Da kommt ein Spieler und sagt, jetzt macht einfach noch ein bisschen mehr, weil jetzt ist gerade kurz vor Schluss. Nee, das kam von innen raus. Mhm. Das hat man gespürt und ist auch übergesprungen.
Und es gehört zu dieser spannenden Fußballwoche, dass ein gewisser Peter Schilling, seines Zeichens Künstler, Musiker, diesen Auftritt bei einem Sportnachrichtensender hatte.
Ich meine, der Song ist ja für mich jetzt, das soll bitte bei aller Bescheidenheit, wird über die letzten 40 Jahre regelmäßig angefragt. Für Hollywood-Filme, für internationale Produktionen, für Werbe-Jingles. Das ist jetzt hier allerdings die absolute Krönung. Das ist die für mich als Künstler, als Autor, höher geht's nicht. Also höher geht's nicht. Obwohl ich Atomic Blonde mit Charlize Theron auch drin bin in dem Film. Aber das hier, das ist Hammer. Ich als Fan der deutschen Nationalmannschaft habe ich keine Zweifel, dass die Meister werden, Europameister werden.
Also einmal erklungen beim 1:1-Ausgleich von Maximilian Mittelstädt, Major Tom von Peter Schilling erfunden und interpretiert und jetzt von den Fans gefeiert. Michael, Uli, er glaubt dran. Und Michael, wenn öffentlich so eine Diskussion entsteht, also weit weg vom Sportlichen, was bedeutet das in der Situation? Wir kommen ja aus der größten Fußballkrise, die Deutschland je hatte.
Ja, so ist es. Wir kommen eigentlich aus der tiefen Depression und plötzlich jetzt so etwas. Dieses Lied ist im Prinzip Symbol dafür, was die Nationalmannschaft, auch ehrlich gesagt Julian Nagelsmann, in wenigen Wochen hier entfacht haben. Man darf ja nicht vergessen, die Diskussion, die wir vor kurzem noch hatten, also Kaderdiskussion und was da so alles war, geht das schief oder was passiert da wohl und so weiter und so weiter. Und jetzt plötzlich zeigt die Mannschaft ein völlig anderes Gesicht. Julian Nagelsmann ist ins Risiko gegangen, das muss man auch sagen. Und dann funktioniert es und dann geht plötzlich eine Stimmung im Land umher, die dann so etwas möglich macht, dass quasi aus einer Internetidee so etwas hier passiert. Man muss das nicht zu hoch hängen, aber es zeigt, dass eine Euphorie wenige Wochen vor der Europameisterschaft im eigenen Land wirklich möglich ist. Sie ist im Prinzip entfacht. Und das ist ganz wunderbar. Medial, das muss ich auch sagen, war es mir in diesen Tagen fast schon wieder zu viel. Man konnte schon wieder das Gefühl gewinnen, die Mannschaft ist schon Europameister. Soweit ist es noch nicht. Ich ahne, wenn es schief geht, wie es wieder in die andere Richtung geht. Aber für den Moment ist das natürlich ganz wunderbar, dass es gelungen ist, aus dieser Last, dieses Turnier schnell vorbei sein Stimmung, jetzt das zu entfachen, dass die Leute sagen, wird eine tolle Sache und wir haben alle Spaß daran. Besser kann es eigentlich nicht laufen.
Deswegen, Uli, wollen wir es sportlich auch gleich noch sauber einordnen. Es sind endlich Entwicklungsschritte zu sehen. Das hat uns ja alle gefreut und die hat vor allem Bundestrainer Julian Nagelsmann vorangetrieben mit reichlich Mut in den Entscheidungen. Und laut vieler Experten, die wir vor dem Mikro hatten, war Mut auch das Gebot der Stunde, aber mit Risiko behaftet.
Tolles Zeichen. Julian Nagelsmann hat mutige Entscheidungen getroffen, aber die sind voll aufgegangen.
Er hat die richtige Analyse gemacht, der von dem bisher Geschehenen, und hat eben, wie gesagt, konsequent dann das umgesetzt, mit Mut, mit Risiko, aber er hat gewonnen.
Ich glaube, dass durch die personellen Veränderungen, die er vorgenommen hat, die natürlich schon mutig ist, weil er schon den einen oder anderen Zopf erstmal abgeschnitten hat. Man macht sich gar nicht ausmalen, was denn medial los gewesen wäre. Das hätte nicht geklappt.
Also, Risiko, aber hat sich ausgezahlt. Michael, du wolltest gleich direkt darauf reagieren.
Na, es ist genau richtig, was Robin Hood gesagt hat. Man stellt sich vor, es wäre schiefgegangen. Er würde wahrscheinlich in Luft zerrissen. Ja, man stellt sich vor, zwei Niederlagen in den beiden Spielen, dann hätten alle nach Goretzka und nach sonst wem noch gerufen, Mats Hummels und Co. Aber der ist das Risiko gegangen, auch mit dem Backing durch von Rudi Völler und Co., ganz gar keine Frage, und hat es jetzt geschafft, das eben so zu entfachen. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dieser Reigen der Experten gerade, da waren ja auch ein paar dabei, die haben das vorher gar nicht so positiv gesehen, was er gemacht hat, wenn ich mich richtig erinnere. Also so schnell ändern sich auch gar die Meinungen.
Ja, klar. Aber es zeigt sich, dass er ein guter Kommunikator ist. Endlich mal einer beim DFB, der Kommunikation kann. Julian Nagelsmann, aber praktisch nur freier Mitarbeiter eher so und so. Nein, aber das hat er gut hingekriegt. Er hat auch gezeigt, dass auch Fußball Deutschland bereit ist und vielleicht Deutschland überhaupt für schwierige Entscheidungen und vielleicht auch mutige Entscheidungen. Also das kann man auch übertragen. Ich wünsche ihm nur das Beste, dass er da jetzt weiter die richtigen Entscheidungen macht. Also Julian hat das wieder mal gut hingekriegt. Und beim DFB ist im Gegensatz zu Bayern keiner böse, dass er mal gute Presse kriegt wegen Kommunikation.
Die Frage ist, wie lebst du das jetzt kommunikativ vor? Wie machst du das als Trainer, Michael? Wird jetzt in der Kabine vielleicht auch vieles einfacher, weil neues Vertrauen da ist in die Entscheidungen, auch in die Worte des Trainers?
Ich glaube vor allen Dingen, dass man sieht, dass das, was er macht, richtig ist und dass es funktioniert und dass bei aller Kritik er einen Plan hat und dass er seinen Weg geht. Nochmal, wir sollten nicht vorgreifen, was dann da im Sommer jetzt wirklich dann abgeht. Aber im Moment sehen die mal, guck mal, der vertraut uns. Der hat sich auch schon hingestellt und gesagt, die anderen, die jetzt nicht dabei waren, müssen besser spielen als die, die dabei waren. Das ist eine Ansage, die auch denjenigen, die jetzt zum ersten Mal dabei waren, Mut macht, nach dem Motto, ich bin jetzt hier nicht so ein Alibi-Spieler, der mal ein Debüt bekommen hat, sondern er gibt den Spielern das Gefühl, dass er sie ernst nimmt. Und jeder von uns kennt das aus seinem Berufsleben. Wenn ein Chef dir sagt, du darfst auch Fehler machen, ich glaube an dich, dann setzt das Selbstbewusstsein frei. Dann dieses Thema Fehlerkultur ist ein ganz wichtiges. Ja, ich verschulde ein Gegentor mit und schieße den Ausgleich selber kurz danach. Das ist ja etwas, keine Ahnung, was das jetzt ist. Das ist ja etwas, was irre ist, was fantastisch funktioniert und was unheimlich was auslöst auch bei jungen Spielern. Insofern hat er da alles richtig gemacht.
Ja, und ich fand's halt einfach so klasse, dass er gesagt hat, ja, taktisch machen wir jetzt gar nicht mehr viel, ich kann Taktik nicht machen. Und dieses Spiel war trotzdem voller Taktik und voller Effekte, aber er postuliert's gar nicht mehr so nach außen, weil er da sowieso nur eins über die Nuss kriegt, sagt er, nee, wir machen alles einfach, aber es ist so einfach gar nicht, ziemlich kompliziert gerade im Mittelfeld. Julian, gut gemacht.
Also, wir haben doch wieder Hoffnung, wenn dann aus dieser neuen Stimmung auch in der Kabine was heranwächst, was uns dann Freude bereiten kann in diesem Sommer bei der Heim-Europameisterschaft. Am 14. Juni geht's los, dann sind wir wieder ein bisschen schlauer. Dankeschön für die spannende Diskussion. Michael, Grüße ins südchinesische Meer, irgendwo zwischen Hongkong und Taiwan. Also super, dass das geklappt hat. Sky Sport News worldwide, würde ich sagen. Schönen Urlaub noch. Und Uli, vielen Dank, dass du wie immer bei uns im Studio warst. Das Ganze natürlich auch als Podcast, gesagt, gemeint, unsere Kommunikationsanalyse vor jedem Bundesligaspieltag mit den spannenden Themen aus dem Fußball. Schöne Zeit noch hier bei Sky Sport News.
Servus.